glaube, es ist ja guter Brauch im Kepler Salon, dass pünktlichst begonnen wird. 19.30 Uhr Punkt ist es auf meiner Uhr. Also herzlich willkommen zum heutigen Kepler Salon mit dem Thema Kunst, Politik und Aktivismus. Wie sollen wir uns organisieren? Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Ich fange auf der linken Seite an mit dem Herrn Stefan Haslinger. Er ist Geschäftsführer der Kulturplattform KUPF. Und neben mir Tina Leisch. Sie ist Autorin, Theatermacherin und Filmemacherin. Mehr zu den beiden am besten dann von Ihnen selber. Ich habe vorher noch die Pflicht, ein paar Punkte zu erwähnen, das ich jetzt gerne tue. Sie können sich gerne noch und auch während der Veranstaltung Getränke holen. Die Gastronomie Keinzel wird Sie damit bedienen hinten. Dann liegt ein Gästebuch auf des Kepler Salons. Hier können Sie sich gerne hier können Sie sich gerne eintragen. Dann bekommen Sie regelmäßig die Zusendung des Kepler Salon Programms oder können sich als Mitglied, als Vereinsmitglied, als förderndes Mitglied gar eintragen. Dann muss ich auf jeden Fall darauf hinweisen, es werden alle Kepler Salon Veranstaltungen audiomäßig aufgezeichnet. Heute ist auch das Dorf TV da, habe ich gesehen. Aber wegen der Audioaufnahmen müssen wir immer ein bisschen streng sein in der Disziplin der Mikrofonvergabe. Bei der Publikumsbeteiligung bitte mit Handzeichen melden. Ich hoffe, ich übersehe niemanden. Dann kriegen Sie ein Mikrofon und erst dann bitte das Statement machen. Damit ist garantiert, dass alles später dann auch im Internet nachzuhören ist. Zu meiner Person, ich heiße Ferry Oellinger, komme auch aus der freien Szene wie ihr beiden, bin aber auch ganz woanders inzwischen gelandet und freue mich immer wieder, wenn ich einmal einen Abend hier im Kepler Salon verbringen darf, noch dazu mit Gästen, die ich selber lange kenne und wir auch zusammengearbeitet haben. Aber am besten ist es vielleicht, diesmal fange ich bei dir an, liebe Tina, ihr stellt euch selber vor, was habt ihr in eurem Leben so getrieben und was hat das alles mit dem Thema zu tun, das wir heute Abend hier diskutieren wollen oder besprechen wollen? Bitte.
Ich fange mit einem Exkurs an, der meiner aktuellen Projekte stammt. Ich mache gerade einen Dokumentarfilm über einen salvadorianischen Dichter, El Salvador, Mittelamerika, irgendwie 80er Jahre Bürgerkrieg und so, also nicht Brasilien. Und da gibt es einen Dichter, der heißt Roque Dalton, das ist sozusagen der Jura Säufer El Salvadors oder der Bertolt Brecht Mittelamerikas, über den mache ich gerade einen Dokumentarfilm. Und der ist 1935 geboren und war immer ein linker Kommunist, dann Dissident der Kommunistischen Partei seines Landes, dann war er in Kuba im Exil und dann ist er 1973 nach El Salvador zurückgegangen und dort eine dieser ersten Guerilla-Bewegungen mitzubegründen und ist am 10. Mai 1975 von den Genossen seiner eigenen Guerilla-Organisation ermordet worden. Ganz kurz diesen Abkurs deswegen, weil ich den wegen Organisierung und Organisation, warum es halt geben soll, interessant finde, weil sozusagen man sich immer fragt, wieso haben die eigenen Leute ihn umgebracht? Also 39 Jahre hat er gelebt, davon ist er sicher mit 15, 16 ist er politisiert worden, also mehr als die Hälfte seines Lebens ist er von den Schergen der Diktatur, von der CIA verfolgt worden, war in Prag im Exil, ist also sozusagen allen Geheimdiensten, westlichen Geheimdiensten dort irgendwie auf dem erschienen als gefährlicher, subversiver, irgendwie was eine Che Guevara-Figur eigentlich und am Schluss bringen ihn die eigenen Leute um. Und ich habe das so gewusst, ich habe 89 ein Jahr da in El Salvador gelebt und habe immer gewusst, das ist diese Geschichte von diesem größten Dichter dieses Landes und ich habe irgendwie gedacht, irgendwann werde ich dem auf die Spur gehen und bin da jetzt auf dieser Spur. Und es ist tatsächlich einfach spannend, weil es gibt relativ viele Interviewpartner, die immer sagen, ja, das war eh die CIA. Und tatsächlich muss man davon ausgehen, dass es nicht die CIA war. Oder nicht nur die Serie, aber vermutlich gar nicht die Serie, sondern dass es tatsächlich seine stalinistischen Freunde waren, die ihn ermordet haben. Und wenn man um Organisierung, linke Organisierung fragt, ist es, glaube ich, deswegen interessant, weil es tatsächlich der sozusagen der negative Gipfelpunkt dessen, was sozusagen linke Organisierung im letzten Jahrhundert war, nämlich sozusagen eine bestimmte Art von stalinistische, also eine marxistisch-leninistisch-maoistische Organisation, die dann sehr militaristisch, sehr streng, sehr starr wird, sehr auch stalinistisch und die tatsächlich sich dann irgendwann beansprucht, alle, die dem Denken der eigenen Organisation auch nur minimal abzuweichen oder dort andere Vorschläge zu haben, die werden halt tatsächlich als Verräter gebrandmarkt, ausgeschlossen im besten Fall oder im schlechtesten Fall wie von Rocky Dalton dann erschossen. Ich sage das mal, weil das so ein bisschen für meine Generation, glaube ich, noch so ein Horizont ist, der heutzutage nicht mehr so aktuell ist. Also tatsächlich gibt es diese Form von marxistisch-leninistisch-stalinistischen Kaderparteien nicht mehr. Es gibt nicht mehr viele politische Organisationen in der Linken, die in dem Maße beanspruchen, die Wahrheit gepachtet zu haben. Da hat man heute eher mit dann religiösen Organisationen zu tun, also diese quasi-religiöse Identifizierung in der Linken gibt es nicht mehr. Aber das war sozusagen das, was politische Mode in der Linken war, bevor ich angefangen habe, linke Politik zu machen, nämlich Anfang der 80er. Und meine persönlichen Erfahrungen setzen sich genau dagegen ab. Also sagen, meine persönliche politische Organisierung beginnt in einem Moment Anfang der 80er Jahre mit den Hausbesetzerbewegungen, mit dann der Anti-Atom-Bewegung, also in einem Moment, wo es das, was man dann Neue Linke genannt hat, entstanden ist, was sich genau dagegen absetzt. Und wir brauchen jetzt keine Partei und kein Zentralkomitee und kein Mitgliedsausweis und wir brauchen schon gar keine Parteidisziplin, sondern wir wollen sozusagen eine Linke, die sich frei zusammenschließt, wo tatsächlich es auch keine Schulung gibt in irgendeiner Ideologie, in die man dann sozusagen eingeführt und initiiert und geschult werden muss, wie man zu reden hat und wie man zu denken hat, sondern wir gehen davon aus, dass es irgendwie an bestimmten gesellschaftlichen Brennpunkten sich Widerstand entzündet und dass im Prozess der Organisierung, in dem man dagegen etwas tut, die Leute zusammenkommen, sich verständigen, miteinander assoziieren und dann etwas machen. Und tatsächlich meine persönliche erste große Widerstandserfahrung hat stattgefunden Mitte der 80er Jahre in Bayern bei dieser Bewegung gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Das ist auch eine lange Geschichte. Aber das war tatsächlich so, dass dort irgendwie ein sehr militanter Widerstand entstanden ist, der überhaupt nicht organisiert war, sondern wo junge Leute, also wir sind nicht zwischen 15 und 30 hingegangen sind in kleinen Gruppen mit Freunden und irgendwie aber dann sehr militant und sehr 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 radikal auch dort agiert haben, also so als ein als ein persönlicher Einstieg. Davon ausgehen habe ich bin eine alte Dame und habe dann sehr viele verschiedene Organisationserfahrungen gemacht, also sowohl in meiner künstlerischen Arbeit als auch in meiner politischen Arbeit. Ich war eine Zeit lang sogar Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs, so lange bis die das Kirchwiger Haus verkauft haben. Ich war vorher auch Feindin der Kommunistischen Partei Österreichs, weil ich im Kirchwiger Haus gelebt habe und wir das besetzt hatten und das hat der KPÖ gehört. Und danach bin ich dort eingetreten, trotzdem, weil ich in Kärnten war und da gab es den Mirko Messner, der jetzt der Chef ist und das war einfach so ein leibender, lässiger Typ. Und dann hat er gesagt, willst du Mitglied? Ich habe gesagt, ja, kein Problem, mit dir gerne. War aber das Problem, dass damals doch dieser Walter Bayer noch Chef war und das hat dann noch dazu geführt, dass ich wieder ausgetreten bin. Ich habe, wie gesagt, in einem besetzten Haus gelebt und organisiert, also ich war Mitglied der Volkstheaterkarawane. Also ich habe sehr, sehr verschiedene Organisationserfahrungen gemacht, sowohl von strengen Organisationen, wo man Mitglied wird und dann irgendwie sich Sympathien erwerben muss und dann irgendwann zu irgendwas gewählt oder ernannt wird, als auch sozusagen völlig anarchistisch, wo Leute ohne irgendeine Organisation, wo es ein Plenum gibt und alle, die da sind, entscheiden mit und das, was an diesem Abend des Plenums passiert, wird dann auch gemacht. Und ich habe in meiner künstlerischen Arbeit eigentlich es dezidiert vermieden, irgendwie in irgendwelchen festen Institutionen zu arbeiten. Also ich habe in meiner künstlerischen Arbeit eigentlich immer versucht, an einem bestimmten Punkt etwas mit Menschen für eine bestimmte Zeit lang zu entwickeln und zu schauen, wo man da zusammen hinkommt und was in diesem Prozess passiert und danach wieder woanders hingegangen. Ich kann aber jetzt daraus sagen, auf diese Frage, die da heißt irgendwie, wie sollen wir uns organisieren, keine Antwort geben. Ich finde die Frage auch falsch, weil das kann niemand sagen, wie man sich organisieren soll. Ich finde, das ist eine Frage, wozu man sich gerade organisieren will, je nachdem, wofür das gut ist, was man jetzt machen will, muss man eine unterschiedliche Organisationsform wählen. Wenn man eine langfristige, kontinuierliche politische Arbeit macht, ist es relativ sinnvoll, wenn man eine Infrastruktur hat, ein Büro hat, irgendwie Leute, die sich für was längerfristig verantwortlich erklären, und das bedeutet dann eine Institutionalisierung. Wenn man so wie wir als Volkstheaterkarawane sehr schnell und spontan und frech Sachen machen will, die vielleicht auch nicht immer auf dieser Seite der Legalität bleiben, ist es besser, es gibt keinen Zettel, wo drauf steht, wer der Chef ist, sondern es ist besser, dass keiner weiß, wer das war, und deswegen man sich trifft, man das macht und wieder verschwindet. Also dann, ich finde, die Frage ist ein bisschen falsch gestellt. Ich finde, Organisation hat sehr damit zu tun, wer sich wann für was organisiert, und je nachdem muss man eine angemessene Form wählen. Und ich finde schon auch, dass die Frage, wozu man sich organisiert, sondern auch welchem Kontext, was will man eigentlich? Also will ich die Weltrevolution oder will ich ein Theaterstück machen? Das entscheidet natürlich auch ein bisschen darüber, wie man sich organisiert. Ich würde aber vielleicht als letztes nochmal sagen, ich beobachte im Moment so eine Tendenz weg von Institutionen und Organisierungen und so eine bestimmte, es gibt weniger Leute, die irgendwo Mitglied sind, die irgendwo in Vereinen sich einschreiben, die irgendwo regelmäßig hinkommen, es funktioniert politische Organisierung mehr über neue Medien, über Twitter und Facebook, über ich like das und ich gehe heute dorthin und morgen dorthin. Und vielleicht eine interessante Frage für heute Abend, finde ich schon, ob diese Formen der sehr unverbindlichen Form des Zusammenfindens, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt Organisierung dafür sagen kann, ob die, und die ja nachweislich, wie wir alle merken, denen es ab und an zu gelingt, ganz schnell irgendwie große Zustimmung oder große Öffentlichkeiten für etwas herzustellen, für das man früher sehr viel mehr Zeit und Energie aufwenden hätte müssen, um diese Öffentlichkeiten jenseits des Mainstreams herzustellen, ob die tatsächlich Organisierung ersetzen oder ob es nicht da so einen Moment gibt, wo es so einen Flow gibt von Zustimmung, Abstimmung, Mode und so, wo ein bestimmter Moment dessen, was Organisierung bedeutet, also sozusagen, dass ich für ein politisches Ziel nicht nur gerade das meine, dass das gut ist, sondern darüber hinaus auch mit meiner Existenz, mit meiner Lebensgewohnheit, mit meinen Lebensentwürfen, mit meinen Geschmäckern, mit meinem Kleiderschrank, mit meiner Plattensammlung sozusagen mich in einen bestimmten Kontext stelle, also ob in dieser relativen Beliebigkeit so etwas wie tatsächlich Organisierung im Sinne von auch einer nachhaltigen Debatte, einer Änderung von Lebensentwürfen oder Gewohnheiten für ein politisches Ziel, ob das da stattfindet. Das fände ich so einen interessanten Punkt zum Diskutieren heute.
Ja, dann sage ich schönen Dank fürs Erste einmal und darf vielleicht noch ein paar Anmerkungen machen zu deinen künstlerischen Produktionen, die du so gemacht hast. Als Theaterfrau warst du in den späten 90er Jahren und Anfang der Nullerjahre hauptsächlich aktiv. Da habe ich dich erlebt bei zwei Produktionen, die mir wirklich massiv im Kopf geblieben sind. Das eine fürs Festival der Regionen 2003, 11 Seelen für einen Ochsen, eine Produktion über ein Massaker in Kärnten am Berschmannhof, auch in Zusammenarbeit mit diesem Berschmannhof. Das hat in Oberösterreich in Adnang-Buchheim stattgefunden, glaube ich, und sonst in Österreich in 5, 6 verschiedenen Orten. Dafür hat sie den Nestro-Preis, dafür hast du nicht den Nestro bekommen, sondern für die nächste Produktion mit dem, der Boris Mein Kampf in der, am Ort des Geschehens quasi, dieses Stückes in der Meldemannstraße, wo der Hitler also seine Wiener Zeit begonnen hat. Dafür hat sie den Nestro-Preis bekommen und das war, glaube ich, auch deine letzte Theaterarbeit. Seitdem bist du eher Filmemacherin. Und da nur ein kleiner Hinweis, wer jetzt schon genug hat vom heutigen Abend, kann am 7:45 noch Fernsehen. Auf ORF 3 läuft der bekannteste Film von Tina Leisch, die Gangster Girls, heute um 7:45. Sonst bitte jetzt daheim anrufen und noch sagen, die Aufzeichnungsgeräte okay. einschalten. Der Stefan Haslinger ist eher nicht von der produzierenden Seite, sondern du bist eher von der administrativen Seite der Szene. Vielleicht kannst du dein Eingangsstatement jetzt bringen.
Ja, mir ist während der Tina im Vortrag immer bewusster worden, warum ich da als Gegenpart sitze. Also wir sind im Vorgespräch eher drauf gekommen, dass wir vielleicht inhaltlich gar nicht so weit auseinander sind, aber von der Biografie, was ist Organisationsbiografie, wenn man es so nennen will, ist meine definitiv anders. Sozusagen mein Umgang, mein Zugang zu Organisationen hat in einer Zeit stattgefunden, so Ende der 80er, Anfang 90er, wo es einen relativ spannenden Moment gegeben hat. Es hat nämlich dieser Duktus der Professionalisierung überall Einzug gehalten, im Sinne von Aufbau von Strukturen, Personalstrukturen schaffen, Gebäude, wie auch immer, das gar nicht nur auf den Kunst- und Kulturbereich bezogen, sondern auch in politischen Organisationen und so weiter, in sozialen Organisationen, sondern sozusagen eine Abkehr von dieser Basisdemokratie geben, im Sinne von wir verhandeln 3 Tage lang alles miteinander aus, um das mal polemisch zu formulieren, sondern es ist wirklich darum gegangen, Strukturen zu schaffen, die längerfristig und nachhaltig da sind. Was gleichzeitig auch in dieser Zeit dann eine der massivsten politischen Forderungen war, sowohl von Kunst- und Kulturaktivisten als auch eben von anderen Szenen, aber wir haben jetzt hauptsächlich auf den Kunst- und Kulturbereich beschränken, nämlich den Aufbau und Erhalt von Strukturen. Das waren Auseinandersetzungen dann auf einer politischen Ebene, die wiederum bedingt haben, dass es sozusagen adäquate Verhandlungspartner auf der anderen Seite gibt und Verhandlungspartnerinnen, nämlich Institutionen. Also das war genau diese Zeit sozusagen, wo die Interessensvertretungen auch im Kulturbereich unglaublich stark geworden sind. Die KUPF als älteste in Österreich ist 1906 aus schon gegründet worden, aber Anfang 90er dann IG Kultur Österreich als Bundesdachverband und sukzessive die ganzen Landesinteressensvertretungen. Und die waren sozusagen eine Antwort auf diese Professionalisierung, weil es dem Fördergeber, den Fördergeberinnen gegenüber einfach Ansprechpersonen gebraucht haben, und das haben Institutionen sein müssen. Das waren nicht mehr die Einzelkünstlerinnen, die Kulturarbeiterinnen, die von sich aus mit Projekten hausieren, unter Anführungszeichen, gegangen sind, sondern es hat quasi wirklich politische Anliegen gegeben, nämlich auch auf einer strukturellen Ebene. Und das war sozusagen für mich biografisch gesehen auch der Moment, wo ich in diese Kunst- und Kulturszene eingestiegen bin, und war dann eigentlich auch schnell Teil dieser Strukturiertheit, indem ich der erste Angestellte von einem Kulturverein in Wels war und habe sozusagen dann selbst herbeigeführt und am eigenen Leib erfahren, was diese Professionalisierung und Strukturierung mit Vereinen, Organisationen auslöst, die nicht darauf vorbereitet sind. Nämlich in dem Sinne, es hat plötzlich, also wirklich von einem Tag auf den anderen, haben hauptamtlich Angestellten gegeben, der wirklich mit ASVG, Versicherung, Dienstvertrag, Weisungsgebundenheit da war, was ganz banal dazu geführt hat, auf diese Person ist alles an Aufgaben projiziert worden, die irgendwie vor einem Verein auf ungefähr 20 bis 30 Ehrenamtliche aufgeteilt worden ist. Weil sozusagen das ist, war jetzt die Speerspitze, die Person nach außen, vor allem die Person, die dafür Zeit kriegt. Das war ein relativ spannender Moment, der relativ lang, ich schätze mal ungefähr 4-5 Jahre dauert hat, bis da wieder Umkehrung passiert ist. Also waren ungefähr 4-5 Jahre in diesem biografischen Segment sozusagen, wo es wirklich eine Person nur war. Und das war aber nicht eben nur dieser eine Kulturverein, sondern gerade in dieser Zeit war eben, wie vorher gesagt, es relativ gängig, Leute anzustellen in Vereinen. Der Verein als Arbeitgeber war ein unglaublich spannendes Konstrukt, weil er relativ leicht zu gründen war, wenn man sozusagen die juristische Person, was er heute auch noch ist, zur Verfügung gehabt hat. Es hat dann so nach meinem Gefühl ein bisschen eine Rückbesinnung auch wieder so Mitte bis Ende der 90er Jahre gegeben, im Sinne einer sozusagen ein bisschen Entprofessionalisierung, wieder ein bisschen mehr der Versuch, die Basis und Anführungszeichen zu integrieren, also wieder mehr Basisarbeit zu machen, sei es jetzt Mitglieder oder im Bezug auf die KUPF gesprochen, Mitgliedsvereine wirklich, also sozusagen deren Potenzial, aber auch politisches Potenzial wieder zu nutzen im Sinne von einem gemeinsamen Kampf. Weil das auch noch ein Moment war, auf dem man wahrscheinlich vergessen hat in dieser ganzen Strukturierung und Etablierung, die da passiert ist, dass relativ schnell, man hat dann immer von der positiven, oder es hat dieses Wort der produktiven Basisignoranz gegeben, die nichts anderes geheißen hat als der Dachverband oder der Trägerverein, wie er immer, ist sozusagen die Speerspitze, die Avantgarde, die Themen entwickelt, vorgibt, und irgendwann einmal werden dann die Mitgliedsvereine, Mitglieder und so weiter das auch verstehen. Das war ist gar nicht nur jetzt irgendwie ironisch gemeint, sondern die Haltung war ganz banal da. Also ich kann das auch als sozusagen geschichtlich affiner Mensch der Kupf sagen, es gibt Papiere, wo die produktive Basisignoranz so als Prämisse erhoben worden ist für den Vorstand über 3 Jahre hinweg. Ja? Und sozusagen, man ist dann aber draufgekommen, man wird politische Arbeit nicht durchsetzen können, weil man ständig nur die Avantgarde irgendwie nach vorne treibt, weil sich die Avantgarde irgendwann mal selber überholt. Und jetzt, glaube ich, mittlerweile ist man in so einem Zwischending. Also wie die Tina schon gesagt hat, es schießen gerade unglaublich viele neue, auch natürlich technologisch bedingte Organisationsformen aus dem Boden, die ausprobiert werden, ad acta gelegt werden, neu programmiert werden sozusagen, was alles ziemlich spannend ist. Auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, es gibt nach wie vor so eine Rückbesinnung auf diese Festigkeit der Institution, sozusagen als letzten Anker, den man braucht, um wie quasi Anfang der 90er als politisches Verhandlungsgegenüber anerkannt zu werden. Das heißt, man ist jetzt, glaube ich, in einem ziemlichen Meandern drinnen, was ist das Klügste. Darum glaube ich, die Frage ist nicht falsch gestellt, wie sollen wir uns organisieren, damit wir ein bisschen Dissens jetzt da herstellen. sondern sie gehört nur ergänzt, nämlich mit der Frage auch wofür. Also ich glaube, dass die Organisationsform was Zentrales ist, nur die Form muss mit dem Inhalt kommen. Das hast du eigentlich eher gesagt, darum wahrscheinlich wieder kein Dissens. Aber Organisationen müssen sozusagen den Inhalt davor haben. Und ich glaube, dass das für mich auch heute zum Diskutieren auch der spannenden Momente ist. Meine Befürchtung oder meine Wahrnehmung eigentlich mehr ist, dass mittlerweile die Debatte über Inhalte, wurscht, ob das jetzt politische oder kulturelle Bewegungen sind, immer weniger greift bzw. immer weniger geführt wird, sondern sehr viel auf der Symbolebene von Organisationierung und organisationellem Zusammenhang verhandelt wird. Aber dieses Austauschen über Inhalte und das Wirkmächtigwerden von Inhalten innerhalb von Organisationen ist meine Wahrnehmung, greift mittlerweile viel zu kurz, beziehungsweise ist nicht mehr spürbar, vielleicht aufgrund von kommunikationstechnischen Defiziten, wie auch immer. Soweit.
Dann sage ich da jetzt danke für das Eingangsstatement. Nur eine Frage, die sich für mich daraus schließt. Gibt es eine Tendenz zu erkennen, dass die Mitgliederzahl, die ja hauptsächlich Vereine sind bei euch, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die zunimmt, abnimmt, also gibt es Vereinsmüdigkeit?
Stagniert. Also zurzeit ist das stagniert. Wir haben zurzeit 125 Mitglieder. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 2, weil ein Verein, glaube ich, aufgelöst und einer nicht mehr zurückkommt aus der Ruhentmeldung, sozusagen. Also der ist ruhend geblieben. Aber die Zahl ist es, also wir haben, und das ist vielleicht auch interessant, wir haben, glaube ich, 2003 oder 2004, 2005 vielleicht sogar, diesen Sprung über die 100er Marke geschafft. Das war so plötzlich ein richtiger Meilenstein. Und dann hat es relativ kontinuierliches Wachsen gegeben, unterschiedlich. Und diese so 125, 26, 27, wie auch immer, haben wir jetzt so seit 3 Jahren ungefähr. Also da. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Vereinsmüdigkeit gibt. Es ist vielleicht eher die Frage, ob es für Vereine, und das ist auch eine Sache, die man lange diskutieren kann, ob es für Vereine eine Notwendigkeit gibt, sich am Dachverband anzuschließen. Weil es ja vielleicht eh alle Infos, die sie jetzt sozusagen auf der Service- und Beratungsebene kriegen, die können sie wahrscheinlich eh online ganz schnell holen. Oder sie kennen vielleicht schon irgendwie einen Nachbarkulturverein und der kann das auch sagen. Das heißt, diese Frage, sich selbst einer Institution anzuschließen, um deren politische Inhalte auch mitzutragen, die, glaube ich, stellt sich heute anders als bei der Gründung der KUF zum Beispiel war, wo ja auf Anschlag irgendwie 60 Mitglieder plötzlich da waren.
Es hat sich beide einig, dass die Inhalte quasi die Form des Zusammenschlusses oder die Arbeitsform bedingen. Ihr habt unter anderem, das ist ja heute ein Abend auch in Zusammenarbeit mit der KUPF, in der KUPF Bildungsakademie, ihr habt einen Abend oder einen Workshop einmal gemacht, wie reiche ich ein Projekt ein oder wie organisiere ich mich. Vielleicht könnt ihr da aus euren beiden Erfahrungen sagen, für welche Art von Projekten ist welche Organisationsform die richtige. Muss man sofort einen Verein gründen? Da kann ich auch den Herrn Kulturreferent der Stadt Linz gleich mit einbinden, Kulturamtsdirektor der Stadt Linz gleich mich einbinden, kann man Projekte überhaupt ohne rechtliche, juristische Person quasi kann man ja gar nichts einreichen, oder? Wenn ich das so sehen darf. Ich öffne auch gerne gleich in die große Runde, weil ich da hinten schon erste Wortmeldung habe. Oder ja, Dr. Stieber hat es eh noch nicht gemeldet. Vielleicht gleich da hinten. Ja, wenn da erste Frage auftaucht.
Ja, ich fand von der Gina, das ist eigentlich sehr schön, weil sie dieses Spannungsfeld einfach mal klar gemacht hat in Bezug auf Organisation und Nicht-Organisation und im Grunde genommen geschildert hat, unter welchen dramatischen Verhältnissen da Leute, die organisiert sind, ob eben jetzt im Marxismus oder wie auch immer, ist auch eine sehr strenge Organisation ja, die dann nach den Prinzipien der Organisation einfach ihre eigenen Leute umbringen muss. Ich meine, so weit sind wir ja noch nicht. Aber sagen wir mal, die Gefahr besteht einfach, dass wir durch Organisation, und das ist schon bis seit langer Zeit ja eigentlich so, immer in bestimmte Richtungen gedrängt werden. Das heißt, ein freier Künstler, so also, gehen wir mal vom Vincent van Gogh aus, der hat sich ja nicht pressen lassen, nicht mal von seinem Bruder, der ihm das Geld gegeben hat, dafür, dass er überhaupt leben konnte. Und da glaube ich, sag mal, was Kunst angeht, sind wir schon viel zu sehr institutionalisiert. Wir sind einfach schon zu sehr von uns selber abgeschnitten und vor allen Dingen von der Kommunikation untereinander. Also wenn ich zum Beispiel als Künstler ein Maler bin oder Musiker, dann setze ich mich ja mit meiner Person oder mit meiner Persönlichkeit, mit mir gegenüber, mit dem Gegenüber auseinander, also mit dem Musikinstrument oder mit der Malerei. Und wenn ich mich mit jemand anders auseinandersetze, setze ich mich mit ihm persönlich auseinander und nicht über Ideologien, sondern über unsere Geschichten. Weil dadurch können wir uns gegenseitig bereichern. Also wenn ich sehe, dass wir, wohin wollen wir, dann wollen wir eigentlich letztendlich, meine ich, zum Wir, zum größeren Wir. Also so wird das in der Quantenphysik zum Beispiel angedacht. Zum größeren Wir heißt aber, ich muss mich dem Gegenüber öffnen. Also auf einer persönlichen Ebene auch und nicht nur auf einer strukturellen Ebene. Weil die strukturelle Ebene ist immer eine Machtebene und eine Acta-Ebene. Könnte man sagen, also ad acta müssten wir einfach schon mehr betreiben, dass mehr wir aus unseren Silos rauskommen. Das ist so meine Position, aus den Silos rauskommen, wo wir voneinander uns isolieren. Durch eine Institution gegen eine andere Institution und was weiß ich, was es da noch für Gruppen gibt, die letztendlich sagen, ja, der ist tragbar und der ist nicht tragbar und den können wir nehmen und den können wir nicht nehmen, obwohl der von seiner Persönlichkeit noch nicht sehr viel erzählt hat. Danke.
Ja, also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob diese Dualität, die Sie aufspannen, richtig ist, dass sozusagen die Organisation der Gegenpart zur Verständigung unter den Leuten. Ich sehe es im Moment eher, dass es andersrum ist, dass sozusagen, also meine Erfahrung ist, dass politische Organisierung, also sozusagen das Wirkmächtigwerden vom politischen Willen, das ist ja was anderes als Van Gogh wollte, also oder was sozusagen ein Künstler tut, aber in dem Moment an, wo es tatsächlich darum geht, politisch effektiv zu werden, wenn wir annehmen, wir wollen das, dann bedingt das immer eine bestimmte Organisierung. Also egal wie auch immer, aber es müssen Leute zusammenkommen und da gehören Verständigungsprozesse dazu. Und ich sehe im Moment, dass sehr viele dieser politischen Willensbildungen sehr viel schneller funktionieren. Funktioniert inzwischen, kann ich innerhalb von 3 Stunden 100.000 Leute finden, die irgendwas liken oder irgendwas unterschreiben oder irgendwas super finden, sozusagen, die eine Meinungsbekundung machen. Aber das geht viel schneller als früher. Aber es ist auch nicht so, dass es, also ich meine, das war ein Extrembeispiel, die Geschichte von Roque Dalton, aber diese alten politischen Organisierungen haben verlangt, dass man erst einen Kapitalarbeitskreis macht und dass man dann irgendwie mal unter Beweis stellt, dass man das wirklich verstanden hat und dass man dann irgendwie sozusagen ein kleiner Kader wird und dann eine größere Kader oder Kaderin und sozusagen in einer Institution aufsteigt. Das hat aber auch was zu tun mit sozusagen Verbindlichkeiten. Also in diesem Prozess entsteht Wissen, entsteht reale Vernetzung mit anderen Leuten und der muss ja nicht so funktionieren. Also auch in einer völlig anarchischen und offenen Struktur wie dem Ernst-Kirchwiger-Haus gab es natürlich Leute, die dort von Anfang von der Besetzung dabei waren, die mehr Wissen, mehr Bewegungswissen hatten und deren Erfahrung und deren Meinung dann mehr bewirkt hat als die von anderen. Und tatsächlich ist es aber so, wenn man da irgendwie in den 80er oder 90er Jahren ein Anarchist geworden ist, dann hatte das nicht nur bedeutet, man liked es, man findet das lässig, sondern das ist ein Lebensentwurf. Man kauft andere Dinge, man trägt andere Dinge, man hört andere Musik, man hat andere Freunde und Freundinnen. Also sozusagen, es gibt eine Verbindlichkeit. Organisierung ist nicht nur sich in ein formales Schema vom Vereinsobmann und der Mitglieder irgendwo eintragen, sondern es hat damit zu tun, dass man sozusagen mit dem gesamten Lebensentwurf sich in einer bestimmten, also sagen, dass man sein Leben für das, was man, wofür man da einsteht, auch ändert. Es ändert sich mehr. Und ich sehe im Moment, es ist relativ beliebig, irgendwas zu liken oder nicht zu liken und irgendwo mal aufzutauchen oder nicht. Aber sozusagen die Frage ist, ob hinter diesen sehr beschleunigten Prozessen das auch noch steht, sozusagen, dass ich auch nachdenken muss, ob sozusagen dieses Like-Button einfach mit dem, was ich wann wo einkaufe, in Übereinstimmung ist, ob das in Einstimmung zu bringen ist, oder ob das vielleicht auch gar nicht so notwendig ist. Das ist vielleicht eine Anmerkung. Und die zweite, finde ich, ist da schon ein Unterschied, den ich nicht zwischen Kunst und Politik festmachen würde, sondern zwischen dem Begehren, das ich habe, dass ich sozusagen im Rahmen dessen, was sich in diesem Gesellschaftssystem reformistisch, reformierend, verbessernd verwirklichen lässt. Und das ist sehr viel und das sind wichtige Dinge. Also für mich ist reformistisch jetzt kein Schimpfwort, sondern ich finde eine Arbeit wie die Kupf, das war total notwendig. Die Kupf, die IG Kultur, die IG Freie Theater, die IG Autoren, das sind Organisationen, die für uns als Künstlerinnen wesentlich die letzten 20 Jahre Dinge erreicht haben. Organisierung, Vermittlung, Interessenvertretung, was ohne so eine Organisation halt nicht funktioniert. Und genauso, also in vielen anderen Punkten auch, ja, braucht man die Organisation, die irgendwie in einem institutionellen Rahmen etwas für fortschrittliche Dinge, für Anliegen auftritt. Es gibt aber eine bestimmte Frage, was ist, wenn ich ein Begehren habe, was sozusagen jenseits des Bestehenden radikal das Bestehende in Frage stellt. Und ich hoffe, denn vielleicht ist das irgendwie auch Altersschwachsinn, aber ich hoffe sehr wohl, dass ich glaube, sozusagen, dass im Moment die Widersprüche, die gesellschaftlichen, sich international so verschärfen, dass wir uns sehr wohl radikalere Fragen stellen müssen, um ein gutes Leben zu garantieren, als das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war. Also, und wenn wir jetzt diese radikalen Fragen stellen, wenn wir Fragen stellen, die tatsächlich die Macht der Konzerne in Frage stellen, dann ist die Frage, wird dieser Konzern Facebook, der ja so toll ist für die arabischen Revolutionen, die angeblich auch so emanzipatorisch sind, ja, ob der dann auch noch funktioniert, wenn ich sage, ich möchte aber jetzt bitte irgendwie die Macht der multinationalen Konzerne angehen und ich möchte irgendwie tatsächlich die Macht des Finanzkapitals angehen, wird dann Facebook immer noch meine Like-Buttons weiterleiten und oder werden die nicht all das, was sie über meine Information gesammelt hat, wer meine Freunde sind, mit wem ich rede, wen ich cool finde, auf welche Partys gehen, denen verkaufen, die ihr Interesse, nämlich als multinationaler Konzern weiter zu bestehen, irgendwie vertreten. Und das finde ich schon eine sehr interessante Frage, dass ich, also nicht wie du gesagt hast, ich finde, es geht nicht um die Inhalte, sondern es geht um die Ziele. Es gibt sozusagen Interessenvertretung im Rahmen eines bestehenden Systems, wo Organisierung ganz, ganz wichtig und sinnvoll ist. Und es gibt die entscheidende Frage, die ich eigentlich interessant finde zu fragen, wenn man sagt, man will radikal gesellschaftliche Machtverhältnisse, Eigentumsverhältnisse, Besitzverhältnisse ändern, weil so kann es ja tatsächlich nicht weitergehen, wie organisiere ich mich dann so, dass ich möglichst wenig angreifbar und trotzdem möglichst schlagfertig und effektiv bin? Und das ist so eine Frage, die, weiß ich nicht, seit Lenin und alle haben diese Bücher Was tun geschrieben, irgendwie, also da und Zizek auch und alle. Und dies, da kann man jetzt auch heute Abend noch einmal eine schreiben, weil das ist nicht gelöst. Und da ist auch die Frage, löst sich das praktisch, wenn dann Occupy da ist, findet das schon eine angemessene Organisationsform? Oder ist es dann schon der Moment, wo ich auf der Straße stehe und denke mir, scheiße, ich hätte doch nicht Facebook alles verraten sollen? Nämlich, dass die, wenn die mich dann wirklich suchen, weil ich wirklich irgendwie gegen die Sätze verstoßen habe, schon wissen, alle 37 Wohnungen, in denen ich heute Nacht übernachten könnte, weil die kennen alle meine Freunde, die müssen nur noch suchen, ja. Und die haben nicht mal eine Stasi gebraucht, um das herauszufinden, das habe ich ihnen alles erzählt. Also, so, ja.
Das
Facebook, also wir müssen ja beobachten, dass heute viele Jugendliche und andere auch in Facebook also sich mehr oder weniger ausziehen. Also sagen wir mal, auch unter dem Motto ist der Ruf, es ruiniert, lebt sie völlig ungeniert. Und natürlich auch andere ausziehen, Unternehmen und Geschäfte, die natürlich sich dagegen wehren, weil Geschäfte eigentlich nur funktionieren, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, eben von denen nichts weiß. Also unsere ganze Gesellschaft ist ja darauf aufgebaut, auf eine Geheimnishaltung, um den Konkurrenten ja keine Informationen zu geben. Und da müssen wir jetzt mal schauen, zum Beispiel, es war jetzt ein Fall, in Israel hat eine Familie sich für den Iraner gesagt, wir wollen auf euch keine Bomben werfen. Dann innerhalb von 2 Tagen 56 Millionen Links, die an sich da eingeschaltet haben, haben dem zugestimmt. Es gibt einfach mittlerweile also eine Schwarmintelligenz im Internet, was einfach hier von den normalen Medien noch gar nicht wahrgenommen wird und vor allen Dingen auch von Politikern nicht. Das heißt, Politiker müssen schon sehr, sehr genau beobachten, was im Moment an emotionaler Intelligenz da auch existiert, dass Leute wirklich mitfühlend reagieren. Was macht denn eigentlich jemand, der im Facebook Kontakt aufnimmt mit anderen? Er verschenkt seine Zeit, er verschenkt Informationen und das will man ja mit ACTA abwürgen. Und das haben sie ja noch nicht geschafft, weil sie auch sich dagegen gewehrt haben. Und jetzt müssen wir gucken, wie kann sich eine Gesellschaft transformieren, so wie meinetwegen Diogenes ist in der Tonne, sagt er, mein Ruf ist ruiniert, aber ich bin stark, ich werde als Einzelner immer stärker in dieser Gruppe, die sich outen kann. Weil er im Grunde genommen, der Unternehmer kann sich nicht outen, dann ist sein Geschäft verdorben. Wir müssen einfach gucken, was einfach passiert im Moment. Und da, glaube ich, sind gerade die Medien, ob Twitter, ist ja nicht nur Facebook, Twitter sind ja auch andere, die sich immer mehr vernetzen, immer mehr Informationen austauschen, immer mehr miteinander in Kontakt treten und immer mehr auch an Wissen beteiligt sind und an der Realität, die bei uns in den Medien ja überhaupt unterdrückt wird, die ja gar nicht da ist. Und das wird uns immer mehr bewusst. Ja, ich kann einfach nur, ich zitiere da den Professor Kruse, der im Deutschen Bundestag war und den die Leviten gelesen hat. Danke.
Ganz kurz. Ich bin kein Facebook-User, das ist ein bisschen Outing, ist das, aber ich glaube, dass diese Bedeutung von Facebook in der Frage von Organisierung und so weiter maßlos überschätzt ist. Also nämlich in dem Kontext, wie ich Organisierung oder Erhaltung zu einer Bewegung verstehe. Da ist Facebook ein weiteres Kommunikationsmittel, das wunderbar schnell funktioniert, wo ich sehr schnell Informationen streuen kann. Aber man ist dann wieder bei dieser Frage, die du ja gehabt hast, und ich glaube, es ist eine Spitzfindigkeit, ob es um Inhalte oder Ziele geht. Also ich glaube, da meinen wir wahrscheinlich dasselbe. Weil die Frage ist nämlich, wo kommen diese Inhalte und Ziele her? Und da bin ich dann eigentlich wieder ganz stark bei einer Frage von Organisationen und Institutionen, die ich als massiv wichtige Thinktanks, als Nachdenkzentren begreife, wo Inhalte entwickeln werden können und wo Institutionen, nämlich sozusagen, no pun intended, wenn sie institutionalisiert sind, also wirklich die Zeit nehmen können, weil sie dann einen gewissen Entschleunigungsprozess nämlich standhalten können. Das ist, kann man sagen, ein Privileg von Institutionen, das sie haben. Sie müssen nicht sozusagen Sekunde für Sekunde den Zeitgeist irgendwie widerspiegeln, sondern können auch wirklich mal ruhen. Und das ist lustigerweise was, was dann Institutionen aber vorgeworfen wird im Rahmen dessen, sie verkrusten und sie verknöchern oder wie auch immer. Und ich glaube, dass man da ziemlich massiv unterscheiden muss. Es gibt definitiv Institutionen, Organisationen, die verknöchern, nämlich aufgrund dessen, weil es über die Jahre die Strukturen riesengroß aufgebaut haben, die hierarchischen Gegebenheiten ganz strikt sind, die Strukturen gegeben sind und es relativ schwierig ist, sowas rückzubauen. Aber ich glaube, dass Institutionen und Organisationen da sind, die sich ganz bewusst sozusagen diesem Institutionalisierungsprozess hingeben, um nämlich diese Nachdenkzeit für sich in Anspruch zu nehmen. Weil diese ständige Getriebenheit, die Facebook mit sich bringt, und also nehme ich auch, weiß ich auch nicht, nehme auch jeder, der auf Facebook ist, ist ständig getrieben. Das ist wahrscheinlich ein Vorteil. Aber das müssen Institutionen nicht zwangsweise mit sich bringen und das finde ich relativ angenehm. Also darum ist es war vor einigen Jahren ja unglaublich en vogue, vor 3-4 Jahren so über Institutionenkritik zu sprechen, weil das irgendwie dieser große Moloch war, der alles abfedert. Sie haben gerade vorher gesagt, es werden Institutionen gegen Institutionen ausgespielt, auch auf einer Förderebene. Klar ist das leichter, weil wenn ich einer großen Institution was wegnehme, ist auf Anschlag relativ viel Geld da. Aber nichtsdestotrotz stecken hinter und in diesen Organisationen Individuen, Menschen mit ihrem Potenzial, die diese Organisationen verkörpern. Und das ist, glaube ich, dieser Knackpunkt eigentlich. Es liegt nicht daran, wie groß die Organisation ist, sondern es liegt eigentlich an den Antrieb der Menschen, die diese Organisationen bevölkern. Und da, glaube ich, wiederum ist relativ egal dann, ob das ein Verein ist, gemeinnützige SmbH oder loses Kollektiv, das ist projektbezogen, einmal zusammenarbeitet.
Ich schaue in die Runde, weil mir fällt jetzt gut. Wir haben geöffnet, also wenn Sie Fragen haben oder Statements parat haben, die da jetzt zu der Runde passen würden, gerne bitte.
Ich habe schon eine Frage. Ihr habt beide in eure Eingangsstatements recht nebenbei festgestellt, ja, der Zweck und die Inhalte bestimmen die Organisationsform. Aber trotzdem, wenn man sich die Geschichte anschaut, von den künstlerischen Zusammenschlüssen, von kulturellen, von politischen, werden doch immer wieder dieselben Fehler gemacht. Und offenbar überlegen wir alle nicht, bevor wir sie organisieren. Oder was sind denn jetzt quasi die Punkte, anhand dessen man entscheiden könnte, wie man sich organisieren soll? Weil so einfach, wie Sie es hier dargestellt habt, ist nicht, wie die Praxis sagt.
Ich finde nicht, dass, also ich, wie gesagt, ich finde die Frage ist ein bisschen falsch gestellt, weil es gibt verschiedene Motivation, also es gibt zum Beispiel ein Motiv einfach, dass ich gern was Eigenes haben will. Also was weiß ich, dass Leute, die 20 sind, nicht, selbst wenn sie die gleichen Ziele verfolgen, nicht in eine Organisation eintreten wollen, wo schon alles, wo es schon eine Satzung gibt und schon, wo man sich sozusagen hochdienen muss, sondern dass ich sage, ich will die ganze Welt verändern und natürlich so, wie wir das wollen. Also mir war das so, wie ich irgendwie, weiß ich nicht, 18 oder 20 war, mir dem Traum nicht eingefallen, in irgendeine Partei einzutreten, wo du schon siehst, alle haben irgendwie die Bürde der Geschichte alles jahrhundertelang falsch gemacht oder zumindest jahrzehntelang. Ich meine, für mich wäre mit 18 die Idee, in die KP einzutreten, grotesk. Du siehst doch, was das für Trotteln sind, was die alles falsch gemacht haben und so ein Blödsinn, da gehst du ja nicht hinein und dienst dich hoch, um am Schluss oben alles anders zu machen, sondern du machst gleich einmal, du besetzt das Haus, weil wir heute hier alles schon viel besser wissen. Das ist natürlich auch eine gewisse jugendliche Präpotenz, aber zum Beispiel die so ein Antagonismus zur Organisation ist, ja. Selbst zu guten Organisationen, weil wir jung sind und alles besser wissen und das selber machen wollen, ja. Das finde ich einen legitimen Grund, sich existierenden Organisationen nicht anzuschließen. Und das, glaube ich, ist auch zum Beispiel ein Grund für den Erfolg der Piratenpartei. Dass schon allein dieses Wort Piraten eine gewisse Bürde der Geschichte abgelehnt hat. Das ist relativ neu, da weiß man noch nicht genau, wo das hinführt. Das ist sexy, das klingt irgendwie nach Piraten der Karibik und so, ja. Da muss ich keinen Marx-Arbeitskreis machen, da muss ich nicht irgendwie irgendwelche Antifaschismus klingt immer schon, ich muss eine Geschichtsstunde absolvieren oder so. Nein, das ist einfach sexy, frech, lustig irgendwie dagegen. Was da herauskommt, wissen wir noch nicht und was da sozusagen diese Partei sich organisiert. Und der Widerspruch, dass da eigentlich sozusagen auch sozusagen dieser Anspruch, machen wir was Neues, machen wir was anderes, lassen wir die Bürde der Geschichte hinter uns und sind wir trotzdem rebellisch und dagegen, das gleichzeitig als Partei, das ist für mich natürlich wieder, Piratenpartei, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, so wie veganes irgendwie Barbecue oder so, ja, irgendwie, oder weiß ich
nicht. Vor 10 Jahren hätte es Bürgerliste der Piraten geheißen, ne? Jetzt sagt man wieder Partei.
Absurd, ja, aber es ist genau in diesem Zusammensatz wieder interessant und das finde ich relativ interessant für sozusagen Organisationsformen, ja, dass sie, ja, oder wie gesagt, irgendwie, dass Dinge einfach sich ergeben. Ich war irgendwie letztes Jahr mal wieder auf einer Hausbesetzung, das ist so eine dezente Obsession von mir, dass ich Hausbesetzungen cool finde und alle paar Jahre muss ich da hinschauen. Und da hatten so junge Leute in Wien irgendwie einen riesigen Hof mit Kastanien im Innenhof besetzt und das war wirklich geil. Und ich habe mir gedacht, Mai, ich war jetzt schon 15 Jahre nicht einmal da und dann sind die da gesessen und haben ein Plenum gemacht und die ganze Zeit haben sie so gewaffelt und so gewaffelt und so gewaffelt. Ja, was bedeutet das jetzt sozusagen? Und dann merkt man tatsächlich, dass sozusagen auf einer Ebene von Organisation, die einfach, ich war noch gewohnt irgendwie als junge Frau, als Anarchistin in den Hausbesetzungen in den 80er, 90er Jahren, habe ich immer durch, das sind so immer Machos, die haben geredet und die haben ewig geredet und die waren wichtig und sozusagen ich als machistische Frau habe dann da mich in einen Hahnenkampf oder so begeben müssen. Und da gibt es inzwischen sozusagen einfach ein Organisationswissen, dass sich Anarchistinnen andere Formen der Gesprächskultur etabliert haben, wo Dissens sofort anzeigbar ist, wo es durch Handzeichen möglich ist zu sagen, dass einer redet und 20 sagen, das ist ein Schaß und verständigen sich damit. Also ganz einfache Dinge, wo man denkt, okay, es gibt sehr wohl einen Fortschritt. Es ist nicht der gleiche Blödsinn wie vor 20 Jahren, sondern sie haben festgestellt, irgendwie, wenn einer ein Obermacho ist, machen alle Mädels irgendwie einmal wacheln so und alle wissen, okay, wir wissen eh und redet er und dann muss er aufhören, weil es einen Distanz gibt. Also ich finde, du hast nicht recht, es ist nicht so, dass es da keine Lernfähigkeit gibt, ja, sondern es gibt irgendwie, genau, ja. Entschuldigung, wenn ich das leicht ironisiere. Nein, das hat mir sehr gut gefallen und ich habe das Gefühl, es gibt sehr wohl sozusagen Tools, wie jetzt in meiner Basisdemokratie, also sagen herrschaftsfreie Organisation, das ist auch ein bisschen ein Widerspruch, weil Organisationen meist, man verteilt Aufgaben und entweder ist ein Sprecher oder eine Sprecherin und so. Also wie funktioniert herrschaftsfreie Organisation? Und da gibt es schon, glaube ich, Möglichkeiten, Dinge zu entwickeln, die auch dazu führen, dass Leute sich organisieren können, ohne sich dadurch Herrschaft einzukaufen. Das wäre, glaube ich, mein Beispiel vom Anfang, dass Organisierung dann immer heißt, dass man sich etwas unterwirft, zumindest einem Gruppenphantasma. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich eine Organisierung bewirken, dass Leute zusammenfinden, Aufgaben verteilen, gemeinsam etwas bewirken, ohne dadurch sozusagen sich einem Gruppenphantasma zu unterwerfen. Das ist tatsächlich das Dilemma von Roque Dalton und von diesem Dichter, von dem ich geredet habe. Wie kann so ein genialer Typ, der sehr weit denkt irgendwie und sehr frech ist und sehr unkonventionell denkt und sicher, wo danach alle gesagt haben, scheiße, dass sie den umgebracht haben, weil der hat uns die nächsten 20 Jahre in dem Bürgerkrieg immer gefehlt. Einer, der so reden kann und vermitteln kann und so tolle Ideen hat. Also das haben sie dann schon gemerkt. Das ist wahrscheinlich die salvadorianische Revolution deswegen nicht, lassen Sie mich übertreiben, die in Nicaragua irgendwie gewonnen hat, weil sie Roque Dalton umgebracht haben, vielleicht. Also sozusagen, wie kann das funktionieren, dass Dissidente Zusammenhalt organisiert wird, der nicht mit einem Gruppenphantasma alle zwingt, wenn ihr aber mit uns kämpft, müsst ihr gleich reden, gleich denken und auf einer Linie sein. Ja. Und ich finde schon, dass es da Fortschritte gibt. Also, die sind nicht mehr in den 70er Jahren. Es ist nicht anzunehmen, dass Occupy seine Führer umbringen wird, ja, oder Vordenkerinnen, oder es ist auch nicht anzunehmen, dass die Piraten, also, ja.
Aber es ist anzunehmen, dass es relativ lang dauern wird, bis sozusagen die Kerninhalte von den Piraten oder von Occupy für eine größere Masse fassbar werden. Das bin wieder bei dem Punkt, also das ist für mich so diese Schwierigkeit, die ist hier, das sind spannende Organisationsformen, aber da steht für mich oder nach meiner Wahrnehmung die Organisationsform im Vordergrund, wie sich organisieren über Liquid Democracy Tools, bla bla bla, also wo es unglaublich viel entwickelt wird, aber ich kann die Inhalte noch immer nicht fassen, beziehungsweise sind so breit irgendwie oder so anything großmäßig, dass das für mich diese Organisationen extrem eigentlich unter Anführungszeichen schon wieder gefährlich macht. Weil sie sozusagen diese breiten Wirksamkeit im Sinne bei uns darf jeder mitmachen, wenn er nur sozusagen die Gesprächskultur, die Tools, also alles sehr überzeichnend, beherrscht. Und da sehe ich aber dann auch vor, weil eben ich eher, bin wieder ganz beim Anfang eigentlich, ich eigentlich zuerst gerne einen Inhalt hätte und auf Basis von einem Inhalt man sich dann überlegt, welche Organisation ist die klügste, um diesen Inhalt und dieses Ziel umzusetzen.
Ist da nicht die Gefahr genau umgekehrt? Wenn ich die Inhalte zu sehr fasse, habe ich die Struktur vorgegeben? Also wenn ich zum Beispiel die Inhalte noch nicht fassen kann, dann bin ich doch noch viel offener. Also wir fassen doch nur Inhalte und produzieren Strukturen dadurch und sind dadurch in Konkurrenz. Wenn ich die Inhalte noch nicht fassen kann, dann bin ich doch viel bereiter, mit dem anderen zusammenzuarbeiten und mal zu gucken, was kommt da Neues dabei heraus. Zum Beispiel gibt es ja diese Vorstellung zum Beispiel vom bedingungslosen Grundeinkommen. Bedingungslos heißt, ich habe die bedingungslose Freiheit, das zu schaffen, was ich möchte. Da sind keine Inhalte mehr kontrollierbar. Und deswegen gibt es auch noch kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das ist die größte Gefahr für Etablierung, also für für Formen, die vorgegeben sind. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Formen vorgegeben werden. Danke.
Dankeschön. Da hinten bitte und dann das Mikrofon. Achso, da gehen wir es da gleich weiter.
Also ich sehe das auch so, dass zum Beispiel bei der Piratenpartei, also ich persönlich kann das Programm oder den Inhalt von der Piratenpartei größtenteils verstehen und ich verstehe auch, warum es so umfangreich ist, weil einfach umfangreich die Kacke am Dampfen ist. Und mich jetzt so in die Schiene von den Grünen oder von den Blauen oder von den Schwarzen zu begeben, ist mir einfach schon zu wenig. Weil die Schwarzen setzen wieder alles auf der Wirtschaft an, die Grünen setzen wieder alles auf der ökologischen Schiene an und das ist aber eigentlich alles schon zu wenig. Also ich sehe da eigentlich viel mehr den Bedarf, dass wir sich als Bürger Wecker bewegen vom Fernseher und sich über andere Sachen informieren, weil die Sachen, was die Piraten diskutieren und vermitteln wollen, sind einfach Sachen, die sehr umfangreich sind und wo einfach vielleicht aber ein Verständnis gar nicht da ist von vielen Seiten. Und da sehe ich eigentlich die große Gefahr, dass man so Geschichten wie die Piraten in der Öffentlichkeit gleich so abschmettert und sagt, die haben ja gar kein Programm oder die wissen ja gar nicht, was sie machen wollen. Also das so sehe ich das, dass da eigentlich der Bedarf da ist, sich viel mehr über die Standardthemen hinaus zu informieren, als wie das, was die Grünen und die Schwarzen eben alle bieten. Und ich glaube, da brauchen wir als gesamte Gesellschaft Aufarbeitung von vielen, vielen Themen und ein Nachdenken über viel, viel Sachen, damit man zum Beispiel mit den Piraten einfach da einmal wirklich einmal in eine Diskussion kommen kann. So sehe ich das.
Zur Frage vorher noch, warum wir immer wieder zu denselben Organisationsformen kommen. Also, ja, in meinem Verständnis sind halt Organisationsformen auch immer kulturell geprägt und speziell in Mitteleuropa haben wir halt entweder Parteien, Prägung beziehungsweise der hierarchische Prägung. Darum war es bisher auch immer so, dass eben immer wieder auf diese Organisationsformen zurückgegriffen wurde. Mit dem Netzwerkgedanken, durchs Internet etc. wird sich das jetzt ändern. Daraus ergibt sich aber auch eben eine gewisse Breite. Und weil eben diese Organisationsformen sich jetzt nicht irgendwie abgrenzen müssen, sondern es kann sich jeder einbringen. Klar kriegt man dadurch dann halt sehr viel Input und dadurch wird man halt dann auch breit aufgestellt. Die Frage ist halt, also ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel die Abstimmung über die Verfassung in Island. Die Abstimmung über die Verfassung in Island. Die ist dort eben primär übers Internet organisiert worden. Auch die Eingaben sind übers Internet organisiert worden, darum geht es auch von bis, Kraut und Rüben. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als Gefahr sehen oder als schlecht sehen, sondern umgekehrt als Chance sehen, dass ich eben diese Vielfalt dann drinnen habe. Die Frage muss man sich halt dann stellen, wie geht man mit dieser Vielfalt um? Die zweite Frage ist halt dann, wie konsistent ist man dann in den Themen? Ja? Wir sind zwar gegen Atomkraft, aber der Strom für meinen Computer kommt aus der Steckdose. Das ist eben, was Sie vorher angesprochen haben mit diesen Likes, die man dann vielleicht zu einfach vergibt oder hergibt, weil es kostet dich ja nichts. Das war in der Parteienstruktur eben anders. Ja? Wenn ich mich einer Partei zugehört gefühlt habe, dann war da zumindest eine gewisse Konsistenz in meinem Leben drinnen, weil ich mich jetzt nicht nur für diesen oder jenen Bereich entschieden habe, sondern mehr oder weniger das gesamte Programm übernehmen musste. Mich mit meinem gesamten Leben dem verschreiben musste. Ja.
Ich habe, also mit diesem Beispiel von Islam mit der Verfassung habe ich schon mal aus meinem Verständnis auch so ein grundsätzliches Problem, weil das setzt einerseits voraus, dass sehr viel Wissen irgendwie vorher generiert werden kann und zweitens, glaube ich, gibt es die Befürchtung meinerseits, wobei ich dort zwingend informiert bin, einer sozialen Exklusion aller Leute, die kein Online-Voting-System beherrschen, reden nicht mit. Also von dem her ist sozusagen, das ist als den Mythos der großen demokratischen Welle dann zu propagieren, das ist mir zwingend. Das andere, was du da hinten gesagt hast, ich habe im Programm der Piraten nicht groß auseinandergesetzt, aber es gibt für mich das, was ich zurzeit sehe und was ich auch bei noch nicht Partei gewordenen Bewegungen wie Occupy sehe, mir mangelt es daran an der Positionierung. Mir mangelt es daran, dass ich wirklich erkennen kann, für was stehen diese Bewegungen. Das ist dein Gegenargument gewesen, weil es halt so viele Sachen gibt, wo irgendwie die Kacke am Dampfen ist, darum kann man das nicht mehr auszufinden. Ich sehe da eben meine Position eine der großen Gefahren eben drinnen, dass diese Institutionen, Parteien, Bewegungen, wie immer, dass die beliebig werden. Und vielleicht abschließend zu dem Punkt, das Beispiel, das mich wirklich erschüttert hat, ein Freund von mir war irgendwie aktiv in Wien in der Occupy-Bewegung und der hat mir relativ stolz erzählt, sie haben im Rahmen von einem Plenum, wie es um einen Aufruf gegangen ist für Occupy Wien, haben sie mehrheitlich dann dagegen gestimmt oder dafür gestimmt, das Wort antifaschistisch aus dem Aufruf herauszunehmen, weil das ein links konnotierter Begriff ist. Und sie wollen aber möglichst alle Menschen erreichen und darum schreibt man ein bisschen antifaschistisch eine, sondern sie wollten was Positives einschreiben. Auf meine Frage dann, was ist das positive Wort für Antifaschismus ist, habe ich nur keine Antwort gekriegt, vielleicht arbeitet er noch dran, ich weiß nicht. Aber genau mit solchen Momenten zu sagen, okay, das ist vielleicht kommt historisch gewachsen, wie auch immer, aus einer gewissen Ecke, aus dem Begriff verwendet man lieber nicht, um niemanden auszuschließen. Damit mache ich Tür und Tor auf für Beliebigkeit in einem politischen Spektrum, wo ich eben genau im Gegenzug wieder einfordert, es muss Positionen geben, es muss positioniert werden und da sehe ich wiederum die große Stärke innerhalb von Organisationen, dass Organisationen sowas unter Anführungszeichen jetzt über statuarische Verfasstheit, wie ja immer interne Verfassung sozusagen, viel leichter regeln können.
Vielleicht da hinten zuerst.
Weil es über verschiedene Organisationen die Rede war, weil du gesagt hast, dass sie Organisationen leichter tun, sie zu positionieren und auch politisch zu positionieren. Es hat in Dresden beim letzten Nazi-Aufmarsch um die Theater, die Vereinten Theater, alle sie also antifaschistisch positioniert und haben große Spruchbänder draußen aufgehängt, die Nazis aufmarschiert sind und haben sie jetzt ganz klar antifaschistisch positioniert. Das kann ich mir leider in Österreich überhaupt nicht vorstellen, dass das Museum, ein Theater in Linz, in Wien machen würde. Und deswegen nur, dass, weil es eine Organisation ist, die sich deswegen besser positionieren kann. Politisch ist dann schon die Frage, wie die, also was für Organisation das ist. Gerade im Kunstbereich. Also man merkt schon, je größer die Organisationen werden, desto schwerer tun sie es ja wieder, sie zu positionieren. Das ist mir beobachten.
Also vielleicht nur ganz kurz drauf, aber während die Schwarz-Blau-Demos hat es Veranstaltungen im Burgtheater gegeben, die damals die Bachler hat das Burgtheater geöffnet für Diskussionen und
es war so, dass
also gestürmt worden. Damals
eine Demo ist hineinmarschiert und er hat die Bühne eröffnet für den Diskurs.
Genau. Und es hat dann noch im Foyer regelmäßig.
Veranstaltungen gegen Schwarz-Blau auf der Bühne. Also ganz so pessimistisch braucht man nicht sein.
Vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen mehr Nazis bei uns aufmarschieren und dann schauen wir mal.
Ja.
Jetzt nur der Reihe noch, die Tina wollte es.
Ich glaube, da war noch was.
Oder noch,
ja, sammeln wir noch ein paar.
Okay. Dann hier vorne und dann dahinter.
Ja, ich finde es irgendwie interessant, dass man über die Exklusion von nicht technisch affinen Leuten spricht, wenn man jetzt im Internet abstimmt. Andererseits sehen wir es doch gerade auch in Österreich, dass sich halt viele Personen einfach vom derzeitigen politischen System doch zurückziehen. Die werden doch genauso exkludiert. Genauso exkludiere ich Leute, wann ich mich politisch verfasse. Also da sehe ich jetzt den großen Widerspruch an sich nicht.
Direkte Antwort von Michael oder dann mal zuerst eine Leute, ja? Dann bitte.
Ich glaube, dass wenn jetzt eine Demonstration ist und es gibt antifaschistische Positionen dazu, dann ist das meistens ein großes Transparent, wo drauf steht, keine Ahnung, Nazis raus oder so. Da fließt zu wenig Information, glaube ich. Ja? Genauso wie in einem Burgtheater sich dann die Leute versammeln, die eh natürlich gegen die blau-schwarze Regierung waren. Ne? Da sollten aber die Leute drinnen sitzen, die blau und schwarz wollen und sich Informationen anhören, die darlegen, dass das der falsche Weg ist. Und das passiert, glaube ich, zu wenig. Also die Menschen, die blau wählen, werden zu wenig informiert, was eventuell der vernünftigere Weg wäre. Da sollten irgendwie viele Leute zusammenhelfen und versuchen, Informationsarbeit zu leisten. Das bieten wir hier ein. Und vielleicht noch ganz kurz vorher zu hierarchielosen Organisationen. Die können sich voll super werden, wenn mehr Leute geschult werden, mit zu organisieren quasi. Ne?
Genau.
Bildung.
Eine nach hinten und dann an euch zurück.
Ja, kurz von der Policy-Verhandlung weg noch meinerseits eine Frage zu euren Erfahrungen, die ihr eingangs geschildert habt. Zwei Fragen, die mit Prozessen zusammenhängen, wie ich diese Fragen, die hier diskutiert werden, eigentlich meistens für mich zusammenfasse, also von der Richtung, von der Perspektive her der Prozesse, nicht der Inhalte und Organisationsformen, weil nach meinem Bild das ja auch laufend sich Kontexten anpassen muss, Kontexte, in denen sich organisierte Gruppen bewegen, ja auch ändern und vor allem einmal ja auch ein laufender neuer Zufluss jüngerer Menschen kommt. Tina Leisch hat es angesprochen, dass ja da auch Bildungsprozesse bei einem selber immer wieder mit sich bringen, dass man dann was anderes macht oder dass zu irgendeinem Zeitpunkt X das zum Beispiel gerade nicht in Frage kommt. Die Kontexte ändern sich und du hast das sehr schön beschrieben, für meine Verhältnisse mit wie das in den 80ern, was da eben gerade jetzt so quasi das Thema, was da die Mode war oder was dann in Mitte der 90er die Mode war, eine Frage, die mich jetzt interessieren würde, da ein bisschen vertiefend, welche Kontexte sich da auch noch verschoben haben und bei konkret zum Beispiel bei der Gründung der KUPF frage ich mich selber jetzt und wäre eben neugierig auf einen da eingehen, ob es Dinge gibt, die so eine KUPF oder die Organisierung von mehreren Vereinen quasi bereits endgültig gelöst hat, was es ja kaum gibt, also quasi so fix durchgesetzt hat, dass sie erledigt sind und was die Dinge sind, die quasi laufende Bearbeitung brauchen. Ich nehme ja an, dass es da mehrere gibt, also dass es da auch ganz verschiedene Ebenen gibt, was zum Beispiel die KUPF oder auch andere Vereine ja erledigen, also von verschiedensten Bedürfnissen und Fragen ausgehend.
Möchtest du zuerst?
Also zuerst auf die Frage.
Stefan Thierig sitzt da.
Kurz direkt auf die Frage.
Und also auf die und auf die da hinten vielleicht. Mhm. Nämlich auf diese Frage Widerspruch der Exklusion durch technischen Fortschritt. Darum habe ich ja auf das Beispiel Island gesagt, dass grundsätzlich mal ganz viel Wissen vorausgesetzt wird. Das heißt, die soziale Exklusion ist jetzt nicht nur technische, sondern auch eine Bildungsfrage. Und da bin ich dann eh ganz stark bei der Frage, warum haben wir vielleicht ganz viele Nichtwählerinnen und so weiter. Aber ich glaube, dass sozusagen eine soziale Exklusion, die nur dazu ein technisches Moment hat, nur mal prekärer ist als die rein jetzt über Bildungsfrage. Das habe ich eigentlich gemeint vorher. Zu der Frage, die Prozesse innerhalb der KUPF, also dass sie die massiv geändert haben seit den 80er Jahren, ist klar, die KUPF ist in den 80er Jahren sozusagen als Widerpart zur damals dominanten, traditionell geprägten katholischen Volkskultur aufgestanden. In Oberösterreich hat interessanterweise sofort irgendwie das Buch auch vom Landeshauptmann gekriegt, etwas zu tun, also wahrscheinlich doch auch mehr so was wie Befriedungshaltung damals, um dann zu arbeiten. Am Anfang nur sehr stark selbsttätig und lustigerweise steht im Gründungsmoment Dokument der KUPF, dass sie niemals ein Dachverband werden möchte, sondern ein Netzwerk. Ist sie nicht ganz ausgegangen mittlerweile, aber gut. Diese Prozesse, die KUPF durchmacht, finde ich nämlich eine interessante Frage und glaube ich bringt da recht viel, was so die Frage der Organisierung betrifft. Die KUPF macht nämlich sozusagen, glaube ich, in einer Wechselwirkung permanent diesen Prozess durch zwischen Erstarrung, Hinterfragen, Selbstzerfleischung bis massiver Dynamisierung, um wieder Speerspitze Avantgarde-Funktion zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, aber auch einer der Punkte, der eine Organisation, eine Institution lebendig halten kann. Wenn ich mir dessen bewusst bin, was mit mir in der Institution passiert oder was mit meiner Institution passiert, dass ich mir dieser Gefahren bewusst bin, die Erstarrung mit sich bringen können, ich mache zwar dauernd was, aber nicht interessiert Haltung, die wir auch oft genug haben, weil man dessen bewusst bin und das reflektieren kann, als Organisation, ist weniger als Person innerhalb, sondern wirklich als Organisation, dann lerne ich relativ viel einerseits über die Organisation und kann auch die Prozesse künftig viel besser steuern. Und das, glaube ich, hat die KUPF halt mit mittlerweile 26 Jahren ziemlich gut gelernt. Zum Teil ist sozusagen der Kick, also das ist vielleicht in einem organisationellen Zusammenhang interessant, weil der Kick, wieder dynamischer zu werden, entweder von außen kommen kann, im Sinne von Auftragslagen, gesellschaftlichen Veränderungen, dass aber durchaus die Möglichkeit gibt, und das ist eigentlich wahrscheinlich nur spannender, diesen Kick innerorganisationell voranzutreiben, indem man sich selbst auch wieder Herausforderungen stellt, die vielleicht auch wirklich die Organisation selbst betreffen, weniger sogar Inhalte. Aber auch das kann man spannend sein für Organisationen, um sie prozesshaft irgendwie zu steuern. Ich weiß nicht, ob das häufig das war.
Ich werde noch einmal eine Anekdote aus dem Leben von Roque Dalton erzählen, diesem marxistischen Dichter. Der ist in El Salvador in eine Jesuitenschule gegangen und war überzeugter Sozialchrist, also so ein sozial angehauchter Christ. Und ist dann nach Chile zum Studieren gegangen und hat irgendwie dort für eine Studentenzeitung schreiben sollen. Und die haben ihn hingeschickt und gesagt, mach einmal ein Interview mit dem Diego Rivera. Der ist da für einen Kulturkongress in Chile, in Santiago. Diego Rivera, dieser Ehemann, wie Sie wissen. Und dann ist er dorthin und hat halt ein bisschen den interviewt, den Diego Rivera, und irgendwann hat er irgendwie gesagt, naja, und du, wie bist denn du politisch drauf? Also sagt, was ist deine politische Zugehörigkeit? Und der Roque Dalton sagt, na, ich bin so ein sozialer Christ. Dann hat der Diego Rivera dann gesagt, und wie alt bist du? Und er sagt, na, ich bin 18. Sie sagt, 18 Jahre und so ein Trottel, weil du noch immer nicht Marxismus gelesen hast. Und dann gibt es ein sehr schönes Radiointerview mit dem Roque Dalton, und gesagt, naja, und da habe ich mich halt ein bisschen geniert, weil statt dass er mein Interview weitergemacht hat, hat er mich vor die Tür gesetzt und gesagt, mit einem, der nicht Marxismus gelesen hat, rede ich nicht. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe halt so ein bisschen Marx studiert, und dann beschreibt er, wie er sozusagen aus Santiago nach El Salvador zurückkommt, mit dieser Marx-Lektüre, mit der Begegnung von Diego Rivera, ist dann da noch öfters in irgendwelche Vorträge von dem gegangen und sagt, und dann habe ich dieses Land, in dem ich 17 Jahre gelebt habe, mit anderen Augen gesehen. Und plötzlich habe ich die Armen gesehen, die mir vorher nicht aufgefallen sind, und habe verstanden, warum sie arm sind. Und in dem Moment dann hat er eben versucht, war er dann auch Kommunist und hat sich organisiert. Und ich finde das, ich mag die Geschichte sehr gerne, weil die, glaube ich, viele Leute auch kennen und nachvollziehen, aber weil sie noch einmal so deutlich macht, dass das, was sie sagen und was immer mit diesem Wort Inhalte gemeint ist, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, informiert zu sein. Es geht nicht darum, Inhalte, sondern es geht tatsächlich um Weltbilder, um Modelle von der Welt, um sozusagen Lebensentwürfe, die viel tiefschürfender sind als nur die Information, dass Atomkraftwerk scheiße ist, weil das, wenn das explodiert, ist man tot. Ja, das versteht man relativ schnell. Aber ich glaube, es geht sehr wohl, dass es darum geht, dass tiefgreifende Veränderungen nur passieren, wenn soziale Vermittlungsformen, wenn Unterstellung, wer bin ich, wie sind die anderen, wenn die Vorstellung davon, wie funktioniert Gemeinschaft, wie funktioniert Produktion, wem gehört was, wer hat Anspruch auf was, wer ist wie viel wert, wenn sich das ändert, und das ist, deswegen nutzt es überhaupt nichts, den FPÖlern irgendwie Informationen zukommen zu lassen. Deswegen ist diese Rede, habe ich so eine Aversion gegen diese Rede von den Inhalten, weil es darum nicht geht, weil es darum geht tatsächlich, finde ich, wenn man jemanden von der FPÖ dazu bringen will, dass er ein fortschrittlicher Mensch wird, nehmen wir an, in den meisten Fällen ist es ja doch so, dass die Leute noch eine Familienprägung haben, warum sie so denken, und ein Weltbild und eingeübte Reizreaktionsschema und bestimmte Vorurteile und die Idee, wer sie sind und die anderen und was ein Afrikaner ist und was Zivilisation ist und tausend Dinge, die subtiler sind, die eben nicht nur Informationen sind, sondern die was mit Haltungen und Verhalten zu tun haben. Und so etwas zu ändern und in dem Sinn politische Arbeit zu machen, hat für mich sehr wohl damit mit mehr zu tun als nur Information. Ich finde, Sie haben auch recht in diesem Punkt. Also es geht darum, aber das sind Erfahrungshorizonte, das sind Zusammenhänge, das hat was mit Theorie und Praxis, das hat was zu tun mit Erfahrung. Das war für mich dann irgendwann dieser Ausweg, Theater zu machen, weil ich sozusagen in einem Theaterprojekt über eine Zeit lang einen Prozess mit Leuten mache, wo es tatsächlich einen Lernprozess geht, an einem Thema, zu einem Thema, über Verhältnisse, wo man sowohl mit den Leuten, wie gehen die Leute miteinander um, sich an ein Thema auseinandersetzt, in einer Institution andere Umgangsformen einzulernen. Und da finde ich das, was Sie gesagt haben, nochmal total wesentlich. Ich finde auch, dass es einen ganz starken Bruch gibt, eigentlich jetzt erst in diesem Jahrtausend hin, dass sozusagen politische Organisation begriffen hat, dass es nicht um dieses Gruppenphantasma geht. Das heißt, es geht nicht darum, sozusagen eine gemeinsame, ein Weltbild herzustellen, sondern es geht um das Ertragen von Differenz. Und sozusagen auf dem Papier steht das, also ich muss in der Lage sein, Allianzen zu machen mit Leuten, die definitiv das Gegenteil von dem glauben, was ich glaube. Und die definitiv ein anderes Weltbild haben. Es kann nicht mehr sein wie diese alte missionarische, marxistische Glaube, dass es eine wissenschaftliche Wahrheit gibt über die Welt. Und wenn dann alle den Kapitalarbeitskreis gesucht haben, wissen alle, wie das ist. Und dann machen wir gemeinsam die Diktatur des Proletariats oder die klassenlose Gesellschaft oder was auch immer. Also sozusagen, sondern es geht darum, dass ich davon ausgehen muss, ich muss eine befreite Gesellschaft hinkriegen mit jemand, der fünfmal am Tag zu Allah bietet. Das muss ich schaffen. Und wenn ich glaube, ich kann mit dem erst gemeinsam befreit leben, wenn der aufhört zu Allah betet, habe ich sowieso schon verloren. Sondern ich muss schaffen, dass der fünfmal am Tag zu Allah betet, trotzdem mit mir übereinstimmt, dass es eine vernünftige Organisation der Wirtschaft, des Sozialen, der Politik gibt, in dem wir übereinstimmen können. Und an dem Punkt ist genau diese Frage, glaube ich, nämlich ganz zentral, die Sie gesagt haben, wie geht man mit der Vielfalt um? Also wie kann man sozusagen revolutionäre, linke, marxistische Organisationen schaffen, die trotzdem Differenz akzeptiert, wenn ich doch davon ausgehen muss, dass die, die ihn beten machen, genau das Gegenteil wollen von, was ich, weil natürlich irgendwie diese religiösen Glaubensgemeinschaft, die irgendwie die Moscheen gründen, die wollen, das sind patriarchale, beschissene Organisationen, die wollen was anderes, aber der betet ja nicht. Und an dem Punkt finde ich, ist total interessant, also sozusagen, und da beobachte ich dauernd selbst in der Wiener Linken, in der noch so fortschrittlichen, Ausschlussprozesse. Also sagen immer noch dieses alte Gruppenphantasma, immer dieses, die Antideutschen gegen die Multikulti-Linken, aber keiner lebt mit einem gläubigen Muslim zusammen, weil das geht dann doch wieder zu weit, ja. Und also so an dem Punkt finde ich sozusagen die Frage tatsächlich interessant, wie gibt es sozusagen gegen Ungerechtigkeiten eine Allianz, die Differenz in einem Maße zulässt der Menschen und trotzdem die Anmaßungen von ideologischer Verblödung zurückweist. Also wie kann ich sozusagen, es gab ein ganz konkretes Beispiel, in Wien gibt es eine Moschee. Da wollten ja eine Moschee bauen, irgendwie ATIP, wirklich ein beschissener AKP-Verein, das sind die, die kriegen von der türkischen Botschaft die Anweisung bei Freitagsgebet irgendwie für die Helden, die im Kampf gegen die kurdischen Terroristen gefallen sind, zu beten und das sind Ohrschlöcher. Glatterwegs in meiner Diktion, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, aber die wollten da eine Moschee bauen und die FPÖ, eine Bürgerinitiative, die dann sehr schnell von der FPÖ unterlaufen worden ist, war dagegen. Und dann laufen die Linken hin und demonstrieren mit der ATIP dafür, dass eine Moschee gebaut wird. Wo man sich fragt, so, und jetzt, Leute, was jetzt, ja? ATIP, FPÖ, Dankeschön, auf Wiedersehen, mit euch will ich gar nicht. Gleichzeitig, wenn es sozusagen darum geht, das Recht von Leuten, eine Moschee zu bauen, irgendwo im 20. Bezirk, ja, warum sollen die nicht eine Moschee bauen, wenn da 1000 Kirchen und was ich nicht sonst versteht, ja? Und an dem Punkt, finde ich, sind wir in einer Einwanderungsgesellschaft an dem Punkt, wo man sich tatsächlich überlegen muss, wie funktioniert politische Organisation in so einem komplexen Feld? Also wie schaffe ich es, mich so zu organisieren, dass diese ganz normalen Gastarbeiter, die seit 20 Jahren beschissen ausgebeutete Leute sind in Österreich und die diese Religion sozusagen auch deswegen immer stärker affirmieren, weil sie hier nichts werden und niemand sie anerkennt und sie immer nur die letzten Trotteln sind, dass die sagen, oh ja, super, und gleichzeitig aber diese ATIP-Funktionäre, die die Nachrichten von der türkischen Botschaft kriegen, zurückgewiesen werden. Ich habe dann gesagt, wenn ich dahin gehe, gehe ich nur mit einem Transparent hin, wo drauf steht, für eine Moschee, in der auch Schwule und Lesben und Kommunisten willkommen sind, weil dann habe ich sozusagen die Differenz aufgemacht, ja. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber ich finde, es ist nicht.
Vielleicht die Frage dazu. Wie gehe ich mit Offenheit um? Also die Grundfrage ist in unserer Gesellschaft, wie gelingt es mir, wirklich den Islamisten oder was weiß ich, wie auch immer, wie er sich bezeichnet, so zu erreichen, und wie kann ich meine Urteile, die ich über ihn habe, erstmal reflektieren, so reflektieren, dass ich ihn nicht als Gegner erkenne, sondern dass ich ihn wirklich als Mensch sehe, wirklich als Mensch, und auf der Ebene Verbindungen schaffe, die ein größeres Wir ergeben. Wenn ich natürlich in dem System, wo wir drinstecken, und wir stecken ja im kapitalistischen System, da ist ja die Konkurrenz das Ziel. Und wenn ich natürlich meine, ich könnte etwas verbessern, ja, dann bin ich im kapitalistischen System, und zwar im Mangel. Und unser kapitalistisches System fördert ständig den Mangel. Und wenn ich die Fülle aber habe, dann kann ich die Fülle auch dem anderen mitteilen. Und wenn, dann freut er sich über die Fülle und kann letztendlich mit mir auf einer anderen Ebene kommen, weil jeder Mensch will eigentlich glücklich sein und in der Fülle sein und nicht im Mangel. Und die Unternehmen steigen ja heute schon aus. Also wenn heute zum Beispiel so ein Götz Werner sagt, ja, ich will ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden, und das macht jeden, hat jeder einen Mäzen, jeder Künstler hat einen Mäzen, einen bedingungslosen Mäzen. Das hat sich überhaupt hier noch keiner durchgespielt, was das bedeutet. Also ich war in Wien und habe da Planspiel gemacht, Grundeinkommen, da waren 95% nach dem Planspiel war für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es waren keine Parteienvertreter da und keine Interessenvertreter. Dann hätte es völlig anders ausgesehen. Die Basis ist viel weiter, als wir denken. Danke.
Ja, es ist auch meiner Meinung nach genau so, eben, dass nicht die Information das Problem ist. Also ich habe in der eigenen Familie dieses unter Anführungsstrichen Problem der Blauen oder der Rechten. Es sind oft nicht die Informationen strittig, sondern es ist die Interpretation der Information, die strittig ist. Und diese Interpretation wird nun mal vom Weltbild bestimmt. Und dieses Weltbild ist eben ja einerseits familiär, andererseits kulturell verankert.
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht, dass verankert vielleicht ein zu heftiges Wort ist, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass man, also dass das ja auch spannend ist, dass das irgendwie die ganzen Religionsgeschichten immer diese Bekehrungsmythen haben und irgendwie diesen Moment, wo man Weltbilder wechselt. Das ist ja auch ein tatsächlich ein glücklicher Moment, weil man plötzlich sozusagen dieses eine Vexierbild durch das andere und die gleiche Information anders interpretieren kann. Aber ich glaube schon, dass es dafür irgendwann Erfahrungs, also meistens ist es doch so, dass es nicht durch die Lektüre eines Buches passiert, sondern dass es Erfahrungshintergründe sind, die oft zum Beispiel nach meiner Erfahrung Bewegungen sind. Also was weiß ich, jede Hainburger Au irgendwie gegen Schwarz-Blau, Uni brennt, das heißt, also oft sind sozusagen politische Bewegungen, in denen viele Leute auf der Straße sind und viel Energie unterwegs ist, sind für viele Leute Momente, wo Leute dann aus dem, wo sie familiär oder sozusagen von ihrer Herkunft oder von dem, wo sie hersteht, drinstehen, wo dann etwas passiert. Aber die kann man natürlich einfach nicht willkürlich herstellen. Ja? Aber ich glaube, es ist nicht so, dass es in dem Sinn verankert ist, dass man da jetzt irgendwie nicht mehr aus kann, sondern das ist aber irgendeinen, oder manchmal sind es die richtigen Freunde, ja, dass man durch zufällig sich in wen verliebt, der so dermaßen anders denkt, dass man sozusagen darüber drauf kommt, ja. Aber sozusagen, das sind doch biografische Zufälle, die jedenfalls nicht allein durch Informationsvermittlung passieren, sondern die tatsächlich in der Lebensgeschichte meiner Interpretation nach meistens, wahrscheinlich gibt es auch sehr intellektuelle Leute, die das durch Lektüre schaffen, dass sie plötzlich die Welt anders sehen. Und wenn man sowieso bereit ist dazu, kann es auch durch ein Buch passieren. Aber meistens hat es schon damit zu tun, dass es irgendwie lebensgeschichtliche Einschnitte gibt oder dass einem jemand sagt, du bist ein Trottel, hier rocke das schon. Ja? Dass jemand sagt irgendwie, du bist ein Vollidiot, wie siehst denn du die Welt? Ja? Und das passiert einfach nicht, wenn ich nur bei Facebook like. Da kann ich liken oder nicht liken, aber ich bin allein mit meinem Rechner und diese Instanz von Freund, von der Frau, die ich urcool finde, und dann stellt sich heraus, dass sie alles, was ich denke, dumm finde, dann muss ich nochmal drüber nachdenken, ja. Sozusagen, also dass es irgendwie eine Widerspenstigkeit in meiner Umwelt gibt, die mir sagt, schau das anders an. Weil ich glaube schon, es gibt eine prinzipielle Bequemlichkeit. Am bequemsten ist mir, wenn ich nicht viel ändern muss, nachdenken muss, mich nicht selbstkritisch betrachten muss, mein Weltbild nicht ändern muss, sondern ich sortiere das ein, was kommt und kommt und kommt und hab's lustig. Und sozusagen die Änderung dieses Interpretationsschemas, des Weltbilds, des Verhaltensmusters, nach was richtig oder falsch ist, das ist aufwendig, das kostet Energie, da muss ich sozusagen selbstkritisch sein. Das ist irgendwie eine gewisse narzisstische Kränkung. Ich weiß doch noch nicht alles, ich habe doch noch nicht irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Irgendwo ist da falsch bei dem, wie sie macht, das geht anders. Sozusagen, und die Energie, das aufzubringen, glaube ich, kommt nur aus einer lebensweltlichen Herausforderung. Die kommt nicht über Information per Facebook oder per Mail oder so. Auch nicht, oder über Zeitungslektüre, meistens, ja.
Es ist allerdings schon so, also, dass man halt solche Momente oder solche Personen sehr, sehr selten trifft. Also wenn man in einem bestimmten, ich sag's mal, Weltbild aufwächst, dann ist meistens auch der gesamte Bekannten- und Verwandtenkreis in diesem Weltbild geprägt. Das heißt, die Chance oder die Möglichkeit, überhaupt auf jemand anderen zu treffen, ist da halt enorm gering.
Wirklich?
Die Leute müssen alle in die Schule.
Das also ist ich meine
erste Erfahrung. Nein,
ja.
Tatsächlich ist das der erste Erfahrungsraum, wo gute Lehrer irgendwie viel bewirken können. Alle Leute müssen irgendwie 9 Jahre in die Schule und in diesen 9 Jahren sind sie gezwungenermaßen auch mit Leuten zusammen, die anders denken. Und zumindest ist das ein Erfahrungsraum, wo tatsächlich Lehrer und Schule viel machen können.
Ganz kurz, die Frage ist, wie viele gute Lehrer kennen Sie? Und selbst in den Klassenräumen ist es doch so,
nein,
dass sich dort
nicht
dann...
In die Kamera.
Dass... In den Klassen halt sich dann einfach Gruppen teilweise ja parallel existieren, anstatt irgendwie miteinander zu reden.
Also ich, nur ganz kurz da, ich würde nicht sagen, dass das österreichische Bildungssystem gut ist, aber ich glaube trotzdem, dass es in den letzten Jahren durchaus mehr worden ist, dass sowas wie soziales Lernen ohne Bezugsperson, Lehrer, Lehrerin funktioniert und darum glaube ich eben auch, dass diese Starrheit von der elternhäuslichen Prägung bei weitem nicht mehr in der Form gegeben ist, wie es wahrscheinlich irgendwann in die Anfang 20. Jahrhundert war. Ich hoffe es.
Bitte hinten noch eine Wortmeldung. Ich muss dann langsam zur Schlussrunde bitten. Also wer sich noch melden möchte, bitte jetzt allmählich.
Eine konkrete. Ich habe auch nicht wirklich viele gute Lehrer gehabt in meinem Leben. In der Volksschule vielleicht was gescheiter, in der Hauptschule war es nicht so gut. Um zur Information zurückzukommen, Information meine ich Sachen, meine Information zum Beispiel zur EU-Agrarpolitik, ja, und Konsumverhalten, Bewusstseinsarbeit, das sind die Sachen, die ich meine. Also uns muss bewusst sein, was wir kaputt machen oder was unser Konsumverhalten bedeutet. Nicht nur was H&M betrifft, sondern auch was Ernährung betrifft. EU-Agrarpolitik macht extrem viel kaputt, zerstört Lebensexistenzen auf der ganzen Welt. Ja, das wissen ganz viele Leute nicht. Das sind Informationen, die ich meine, ja, die unter die Leute gebracht werden sollten. Ja. Das geht so tief ein, dass das einem ganz schier wird. Ja. Es sind gerade die Hunger macht Profite Filmtage drüben im Movimento, die kann man sich mal noch anschauen. Traurig, da drüben sitzen aber nur 80 Menschen in diesem Saal. Ja. Die 80 Leute sollten rausgehen und das herum erzählen, was da abläuft. Das ist die Information, die ich meine. Ja. Und ich glaube, Bildung, ja, über die brauchen wir leider nicht diskutieren. Ne?
Eine Meldung haben wir noch da hinten.
Ja. Ja, es ist ja egal, ich sehe das auch ganz klar so mit den Informationen. Wir leben halt leider in einer Welt, wo Zeitungen wie die heute gratis bei der Straßenbahn liegen. Und da sind halt natürlich nicht so Informationen drinnen wie über die EU-Agrarpolitik. Und meiner Meinung nach, also mein persönlicher Aufruf immer an meine Freunde und an meine Bekannten ist einfach der, informiert sich einfach selber, sucht einfach aktiv nach andere Menschen, weil auch, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich zwar einige Lehrer gehabt, aber im Prinzip bin immer ich derjenige, der entscheidet, ob ich eine andere Meinung zulasse und ob ich mir darüber Gedanken mache oder ob ich den mit linker Trottel oder rechter Trottel sofort abschmettere. Und da sehe ich die Aufgabe in unserer jetzigen Zeit, wo wir einfach so eingespannt sind durch dieses Konsumverhalten, durch den künstlichen Geldmangel und durch andere Faktoren, dass wir sich einfach Gemeinschaften und Gruppen suchen, wo man sich gegenseitig hilft, Ressourcen frei zu machen für das, dass man sich über andere Sachen informiert und dass man andere Sachen macht. Also das, da sehe ich die große Herausforderung in der nächsten Zeit, dass man einfach wirklich Organisationsformen innerhalb von Interessensgemeinschaften findet, zum Beispiel Agrarpolitik, dass man dann auch Schritte im alltäglichen Leben setzt, die was anderes fördern. Also das sehe ich als den entscheidenden Schritt, dass man sich gegenseitig hilft und dass man da einfach Strukturen schafft, wie man sich gegenseitig helfen kann.
So, bitte.
Vorhin ist ein gutes Beispiel gefallen, nämlich Island. Ich möchte nur eine kleine Ergänzung machen. In Island ist ein sehr hohes Bildungsniveau und es war nicht so, dass hier eine Verfassung über eine Verfassung abgestimmt wurde, sondern die Leute waren unzufrieden mit der Verfassung und da sind Leute hergegangen und haben gesagt, wir machen jetzt unsere Verfassung selber. Und über das Internet wurden die Leute befragt und jeder Einzelne konnte Beiträge abgeben. Und das ist sehr schlau geworden. Es sind sehr, sehr gute Beiträge herausgekommen. Also wirklich, wirklich vorbildlich. Dazu muss man allerdings sagen, dass Island nur ungefähr so viele Einwohner hat wie Salzburg und Linz gemeinsam. Ja. Also das ist eine sehr homogene Gesellschaft. Aber auf einen sehr hohen Standard, was die Bildung betrifft.
Dankeschön. Wolltest du noch, Julius? Ich würde vorschlagen, nachdem wir uns dem Ende nähern und der Kepler-Salon auch für seine Endpünktlichkeit sehr bekannt ist, würde ich noch fragen, ob Sie ein Schlusswort habt.
Stefan? Ein Schlusswort?
Ja?
Nein, ich glaube.
Kannst du probieren.
Also, wann kehrt der, glaube ich, dir? Nein, ich glaube nur, dass sozusagen diese Frage, wie es da halt gestellt worden ist, eine der Kernfragen der nächsten Zeit ist. Und ich glaube, dass eigentlich diese Möglichkeit, die wir da haben, im Rahmen von Experimentieren mit Organisationsformen, ausprobieren, scheitern, was extrem Spannendes ist, und eigentlich ist das so eher ein bisschen ein Appell, auch wenn wir in Österreich sind, es muss nicht immer gleich ein Verein sein, der ist zwar schnell gegründet, und man kann sicher andere Formen ausprobieren. Spannend wird es nur dann, wenn diese Prozesse, was ich ausprobiere, transparent werden und ich sozusagen auch wirklich im Sinne von Wissen weitergeben kann, meine Erfahrungen weitergeben kann, was mit meinen Organisationsformen wo und wie gelungen ist. Weil dadurch können sich dann, glaube ich, substanziell nachhaltige, zukunftsfähige Bewegungen entwickeln.
Ja, also mich interessiert schon noch einmal sozusagen die Frage auch der Organisation. Dann, wenn ich Dinge will, die im Rahmen der bestehenden Gesetze und Ordnung nicht realisierbar sind. Also sozusagen tatsächlich gehen wir immer davon aus, dass sozusagen wir sowieso schon mit dem, was wir im Rahmen dessen, was hier möglich ist, so minoritär sind, dass man darüber hinaus gar nicht denken kann. Ich glaube aber sehr wohl, dass also die Krise der Rettungsschirm Griechenland gezeigt hat, dass wir im Moment an einem Moment stehen, wo sehr schnell Dinge nicht mehr funktionieren. Wir sind da in Österreich auf so einer Insel der Seligen, wo man einfach nicht in Griechenland ist, wo noch nicht irgendwie ein Expertenrat vorgesetzt wird, der plötzlich die Politik bestimmt und nicht mehr die gewählten Leute. Und ich glaube schon, dass es interessant ist, sich zu überlegen, also auch oder dort, also war es für mich ein bisschen eine Enttäuschung, dass dieses Okokai Österreich so ein kleiner,
vielleicht auch nur Moment,
kleiner Moment war, vielleicht auch, weil die Situation nicht zugespitzt ist. Aber ich finde, es geht schon darum, irgendwie auch einmal wieder herauszukramen, die Ideen nach sozusagen Utopien. Also gibt es Recht, das zu sagen, das will man nicht und das will man nicht und das soll nicht sein und wenn ein Sparpaket, das soll das bitte nicht die Armen treffen, sondern tatsächlich irgendwie andere gesellschaftliche Entwürfe zu denken und die auch zu verhandeln. Und das sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe ein bisschen in dieser sehr stark medial gesteuerten Protestlandschaft, dass es eben um hier dafür und da dagegen sein, aber sozusagen ein konsequente gesellschaftspolitische Debatten auch im Sinne von, was heißt denn die Finanzmärkte anders strukturieren. Was heißt denn irgendwie den Primat der Ökonomie gegen der Politik wieder zurücknehmen? Was bedeutet es denn, wenn man gleichzeitig keinen starken autoritären Staat will, aber sozusagen eine gesellschaftliche Kontrolle? Heißt das, und Island ist ja tatsächlich ein Beispiel, heißt das, dass man zum Beispiel einfach politische Entscheidungsgewalten sehr viel größer mal wieder auch in kommunalen und überschaubaren Organisationen zurückgibt, oder kommt man denn in einen Kommunitarismus, der irgendwie reaktionär ist? Also ich finde, dass man dort Debatten führen muss, die immer auch auf praktische von Organisationen sind, und ich glaube, dass die tatsächlich nicht in den von den großen Konzernen kontrollierten Medien stattfinden. Und da finde ich genau solche Rahmen, vielleicht wie hier jetzt, also Diskussionsforum, wo es um Diskurs geht, auch wirklich spannend. Deswegen hat mich also diese Einladung hier auch gefreut, sozusagen, dass man, weil ich glaube, dass diese Debatte so in der Form auch gar nicht zu führen ist, wenn man sie nur über elektronische Medien führt, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass Leute sich zusammensetzen und nachdenken, wo geht's eigentlich, wo könnte es hingehen.
Und dieses kleine Kompliment für den Kepler-Salon, nicht das richtige Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht was. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, organisieren Sie sich innen, wenn Sie ein Anliegen haben. Ich habe ein Anliegen. Dankeschön euch beiden. Ich habe das Anliegen zu sagen, dass der Kepler-Salon auf jeden Fall bis 22 Uhr noch informell auf jeden Fall geöffnet ist, dass ihr beide, glaube ich, auch noch ein bisschen da bleiben werdet. Es gibt hinten an der Bar ja noch was zu trinken. Tina muss spätestens um
Viertel nach zehn
am Bahnhof sein. Ich habe noch die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass es morgen schon den nächsten Salon gibt. Um 19 Uhr gibt es eine Gastveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Friedensstadt Linz, mit dem Kulturamt der Stadt Linz, dem Evangelischen Bildungswerk, der Evangelischen Bildungswerkstatt und Pax Christi Oberösterreich, nämlich Libanon und Syrien im Kontext des arabischen Frühlings. Vortragender wird sein Clemens Ronnefeld, der Friedensreferent des Internationalen Versöhnungsbundes, Autor und Publizist. Morgen um 19 Uhr also hier. Und am Donnerstag gibt es wieder einen Mittagstisch zu Mittags bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, Herr Kräftner? Werde ich ihn fragen dürfen, Herr Kräftner. Michael Johann Kräftner ist ein sehr, sehr junger, 34-jähriger CEO einer Firma Zelum. Das ist eine Internetfirma. Ein großes IT-Unternehmen aus Linz, ein spannender Mann, der mit 19 Jahren diese Firma gegründet hat, die jetzt weltweit operiert und hier in Linz sitzt. Zu essen gibt es bei mittags bei Kepler ja auch immer was, diesmal Kaspressknödel. Einen schönen Abend noch, herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank für Ihr Kommen, und hinten gibt's noch was.